Wer ist ein Gott wie du? Das ist nicht wirklich eine Frage, auch keine rhetorische. Das ist ein Aufruf, Lobpreis, Anbetung, Staunen. Wer ist ein Gott wie du? Natürlich niemand. Du, Gott, bist einzigartig, unvergleichlich. Keiner ist wie du. Keiner handelt so wie du. Du vergibst. Du hast Gefallen an Güte. Du bist barmherzig. Du hältst, was du versprichst. Du wirst auch uns die Treue halten. Du wirst dich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Wer ist ein Gott wie du? Liebe Schwestern und Brüder in Christus, woher nimmt der Prophet diese Zuversicht, diesen Glauben? Dabei lebte Micha doch in einer Krisenzeit. Es war Krieg, direkt vor der Haustür. Neue Allianzen wurden geschmiedet, die haben die bisherige Weltordnung verschoben. Alte Sicherheiten galten nicht mehr. Das Land wurde regiert von selbstherrlichen Politikern, die das Wohl, das eigene Wohl, über das Wohl des Volkes stellten, weit drüber. Große Worte, viele Versprechungen, aber nichts gehalten. Die Wirtschaftsbosse setzten rücksichtslos ihre eigenen Interessen durch, getrieben von der Gier nach immer mehr. Arbeiter wurden entlassen, die Vorstände strichen hohe Boni ein. Die soziale Schere ging immer weiter auseinander. Die Reichen wurden immer reicher auf Kosten der Armen. Die wurden immer ärmer. Krieg und Armut führten zur Migration. Der soziale Friede im Land war gefährdet. Und zur politischen und wirtschaftlichen Krise kam auch noch eine geistliche Krise. Auch die religiösen Führer und Institutionen kümmerten sich mehr um sich selbst als um die ihnen anvertrauten Menschen. Konnten nicht wirklich Antwort geben auf die Nöte der Zeit. Stattdessen waren Korruption, geistlicher Missbrauch, Machtmissbrauch, auch verbunden mit sexuellem Missbrauch an der Tagesordnung. Gottes Bodenpersonal hatte versagt. Auf der ganzen Linie. Ein Leben im Modus permanenter Krisenbewältigung. Das kostet viel Kraft. Viele fühlten sich abgehängt, suchten nach einfachen Antworten, waren wütend angesichts dieses himmelschreienden Unrechts. Andere haben resigniert oder wurden zynisch. Ich spreche von der Zeit Michas im 8. Jahrhundert vor Christus. Und Micha, der schlägt einen ganz anderen Ton an in der Krise. Wer ist ein Gott wie du? Wie kann der Prophet das? Woher nimmt er die Kraft dafür, die Zuversicht? Schauen wir in den Predigttext für heute und ich entdecke da drei wichtige Aussagen über Gott, warum es Grund zur Hoffnung gibt, auch in der Krise. Drei Aussagen. Güte liegt Gott mehr am Herzen als Zorn. Das zweite, Gott vergibt die Schuld. Und das dritte, Gott ist treu. Er hält sein Versprechen. Man kann den Hymnus am Ende des Micha-Buches als Variante der sogenannten Gnadenformel lesen. Diese Gnadenformel ist eine der zentralen theologischen Aussagen im Ersten Testament. Gott ist ein barmherziger, gnädiger Gott, langmütig und reich an Treue und Güte, der Güte bewahrt bis ins tausende Geschlecht und Schuld und Verfehlung und Sünde vergibt. Ja, so ist Gott. Die Kehrseite der Medaille ist Gottes Bereitschaft zur Strafe bis in die folgende Generation hinein, bis ins dritte und vierte Glied. Die wird hier bei Micha weggelassen. Der Hymnus zielt ganz auf die Hoffnung, dass Gott seine Güte mehr am Herzen liegt als sein Zorn. Zorn und Gnade. Das sind die beiden emotionalen Pole, zwischen denen die Beziehung von Gott und Mensch, von Gott und seinem Volk beschrieben wird. Es sind aber zwei ungleiche Pole, denn Gottes Herz ist nicht hart. zeigt Gnade, ist geneigt zur Gnade. Gottes Zorn geht wieder vorüber, denn Gott hat Gefallen an Gnade. Das deckt sich mit dem, wie Jesus uns Gott lieb macht. Etwa im Gleichnis vom verlorenen Sohn, das wir eben so anschaulich gesehen und gehört haben. Im Gleichnis vom gütigen Vater. So ist Gott, sagt Jesus. Er hat Lust an Erbarmen. Gott vergibt nicht widerwillig, sondern Gott vergibt gern. Allerdings ist dies keine billige Gnade. Keine Gnade ohne Umkehr, keine Gnade ohne Buße, keine Gnade ohne Konsequenzen. Und so gibt es auch für Micha keinen schnellen Neuanfang nach all dem, was da passiert ist. Nach all den so schlimmen Schäden, nach all den Verhängnissen, in die sich die Menschen selbst hineinmanövriert haben, wo es am Ende nicht mehr darauf ankommt, wer angefangen hat, wo es nicht nur einen Täter gibt, weil alle irgendwie beteiligt sind. Wir erleben das ja gerade wieder ganz nah. Um ein Terrorregime auszuschalten, nehmen wir den Tod tausender Unschuldiger in Kauf. Im Gazastreifen, im Südlibanon, im Iran. Kriege und Gewalt kennen keine Sieger, sondern nur Verlierer. Wie sollte Gott über so etwas nicht zornig werden? Über das von Menschen selbst verbreitete Verderben. Ist doch Gott nach Micha ein Gott, der etwas von uns erwartet? Denn er nimmt uns Menschen ernst und betrachtet uns nicht als Marionetten. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Fordern kann ich ja nur etwas von jemandem, dem ich das auch zutraue. Gott meint es ernst mit uns und Gott nimmt uns ernst. Da kann es ihn doch nur zornig machen, wenn die Menschheit ins Verderben läuft, in der Meinung, irgendetwas damit zu gewinnen. Nein, wir kommen nicht drum herum, auch vom Zorn Gottes zu reden. Denn alles andere wäre eine Verniedlichung Gottes, wenn wir nur vom lieben Gott sprechen, von Gottes Güte und Gnade. Und eben die andere Seite Gottes zu uns nicht wahrhaben wollen. Unsere Sünde, das Unrecht, das wir uns einander antun und in dem wir leben und Gottes Zorn darüber. Wenn wir den ausblenden, verniedlichen wir Gott, machen aus ihm ein Haustier zum Kuscheln und Streicheln. Dann machen wir aus Gott einen Gott, der eigentlich nur das macht, was wir von ihm möchten und von ihm erwarten, nämlich, dass er lieb ist und uns jeden Wunsch erfüllt. Vor allen Dingen den Wunsch, geliebt zu werden. Alles soll wieder gut sein, alles soll so sein, dass es in Ordnung ist, ohne dass etwas kostet, weil doch die Liebe umsonst ist. Doch damit verharmlosen wir die Gewalt an Mensch und Schöpfung. Es sind ja gar nicht in erster Linie einzelne Übertretungen oder Verfehlungen. Es ist der große Zusammenhang, aus dem wir nicht ausbrechen können. Wir leben auf Kosten anderer. Wir leben, weil wir das Leben anderer zerstören. Wir sind verstrickt in ungerechte, todbringende Strukturen und kommen da nicht raus. Und darüber kann man zornig werden oder verzweifeln. Warum nicht auch Gott? Es gibt aber einen Unterschied zwischen Gott und uns Menschen. Und den macht Micha hier ganz deutlich. Wir Menschen können uns in unserem Zorn verlieren. Gott tut das nicht. Gott liegt seine Güte mehr am Herzen als sein Zorn. Und Gottes Zorn richtet sich auch nicht primär gegen einzelne Sündenböcke, sondern auf das Verhängnis, aus dem wir uns nicht selbst befreien können. Er aber kann. Und er wird es tun. Das ist die Botschaft des Propheten Micha. Gott ruft uns aus unseren Verstrickungen in sein Erbarmen. Und weil dem so ist, können wir auch über Gottes Zorn und unsere Sünde reden und nachdenken. Deshalb können wir uns so anschauen, wie wir eben auch sind, abseits unserer freundlichen, charmanten, liebevollen Seiten. Wir können uns das realistische Menschenbild der Bibel zu eigen machen. Nicht, um uns klein zu machen, sondern weil es uns hilft, mit diesen unseren Seiten zu leben oder etwas modern formuliert, krisentauglich zu werden. Um das besser zu lernen, was jetzt gerade besonders dran ist, die Unwägbarkeiten auszuhalten, in die wir geraten sind und in denen wir wohl noch länger bleiben werden. Und am Ende vielleicht auch das, was man dem älteren Sohn im Evangelium nur wünschen mag, es auszuhalten, dass auch die Halunken leben dürfen. Solche wie sein jüngerer Bruder. Dass am Ende auch und sogar für sie gilt, was Micha sagt. Gott hat Gefallen an Gnade. Hier erst, wo wir anfangen, das zu begreifen, ist die ganze Tiefe ausgelotet von dem, was Michas Hoffnungsruf für uns bedeuten kann. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Gott wird aktiv, aktiv gegen die Sünde des Volkes. Gott trägt die Schuld, so wie der Sündenbock, der in die Wüste gejagt wird, oder wie der Knecht Gottes beim Propheten Jesaja. Gott trägt die Schuld, trägt sie nicht nach, sondern trägt sie selbst. Er tritt die Verfehlungen nieder, so wie er die Mächtigen in den Staub tritt. Er wirft die Sünden in die Tiefen des Meeres, dorthin, wo die Chaosmächte und das Meeresungeheuer wohnen. Dorthin, wo die Ägypter den Tod fanden. Dorthin, wo niemand mehr sie findet und hochholen kann. Ein Bild für die totale Vernichtung der Sünde. Gott kämpft anstelle seines Volkes für dessen Zukunft mit vollem Einsatz. Dem geht voraus, dass Schuld erkannt und bekannt wird. Und das Bekenntnis der eigenen Schuld öffnet die Augen für das gnädige Handeln Gottes. Gott vergibt Sünden. Gott hat Gefallen an Gnade. Und Gottes Gnade und Vergebung wirken konkret in der Geschichte seines Volkes und in der Geschichte derer, die ihre Schuld bekennen und erkennen. Und so kommt es zu einem neuen Anfang. Ein Aufbruch wird möglich. Am Ende des Micha-Buches steht dieser hoffnungsvolle Text. Er bekräftigt die Zusagen von Gottes Treue und Gottes Güte aus der Vergangenheit für die Zukunft. Er knüpft an die Versprechen, an die Erzväter. Und so entsteht ein Bogen von der Vergangenheit über die Gegenwart bis in die Zukunft. Aus Aussagen über Gegenwart und Vergangenheit erwächst die Zuversicht, dass Gott auch in Zukunft sich wieder erbarmen wird. Die Zukunft Israels hängt nicht an der Treue des Volkes, sondern an Gottes Treue. Und die hat er in der Vergangenheit und in der Gegenwart schon viele Male bewiesen. Zum Schluss ein Blick nach vorne. Rund 750 Jahre später, da stirbt Jesus am Kreuz auf Golgatha für uns. Im Kreuz, darum hängt auch in jeder Kirche im Grunde ein Kreuz, im Kreuz wird sichtbar und vollendet, was Micha beschreibt, dass Gott sich unser erbarmt, dass Gott unsere Sünde trägt, dass Gott die Sünde besiegt und ihr die Macht genommen hat und dass Gott einen neuen Bund mit uns geschlossen hat. Den feiern wir heute im Abendmahl. Gott erweist sich als der Treue, als der Verlässliche, der zu seinem Wort steht, der dir deine Sünden vergeben hat. Du darfst gehen im Frieden. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld seines Volkes, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Amen.